SWR 2 aktuell.
Mit Ralf Hecht. Guten Abend. Klimawandel, Extremwetter und die Politik. Ein Thema für Fridays for Future, aber auch für den jährlichen Extremwetterkongress. Wir sprechen darüber. Außerdem beschäftigen uns ein Hackerangriff auf das Statistische Bundesamt, bei dem auch der Bundeswahlleiter angesiedelt ist, und der Mythos vom Wahlbetrug, vor allem bei der Briefwahl. Und Farbenspiele überall. Wer würde gern mit wem, wenn Politik denn ein Wünsch-dir-was-wäre? Ein prima Spiel für den Wahlkampf-Endspurt. Aber zuerst zum extremen Wetter. Der Klimawandel wird mehr extreme Wetterereignisse bringen. Das ist keine neue Erkenntnis. Dass auch Deutschland davon betroffen sein wird, ist manchem mit den Sturzfluten im Ahrtal klar geworden. Die Daten gaben das aber auch schon länger her. So ist die Jahresmitteltemperatur bei uns schon deutlich stärker angestiegen als im globalen Durchschnitt. Häufiger und schlimmer ist die grundlegende Erkenntnis, um die es beim 11. Extremwetterkongress ging. Er geht gerade zu Ende. Darüber spreche ich im SWR-Tagesgespräch mit Professor Claudia Kempfert, Energieexpertin des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung. Frau Professor Kempfert, häufiger und schlimmer und alle Daten, die im vergangenen halben Jahr veröffentlicht wurden, sagen aus, das Ganze kommt auch schneller als bisher gedacht. Wie kann Politik darauf denn überhaupt noch reagieren, wenn man es mit den entspannteren Prognosen schon nicht auf die Reihe bekommen hat?
Ja, umso wichtiger ist es, dass man einerseits das, was man nicht erreicht hat, nachholt und auf der anderen Seite auch schneller wird in den Handlungen, was man ja auch derzeit erkennt, auch im Wahlkampf, dass alle Wahlprogramme ja auch Klimapolitik als eine zentrale Größe auch benennen. Manche mehr ambitioniert, manche weniger. Aber wichtig ist in der Tat, dass auch erkannt wird, dass wir dieses Thema schnell angehen müssen, dass wir alles dafür tun müssen, dass die Emissionen sinken. Wir alle wissen auch, dass wir ja durch das Pariser Klimaabkommen ja die Emissionen schneller senken lassen müssen. Es gibt auch auf der Weltbühne Bewegungen, die Amerikaner, selbst China, aber auch Europa hat ja einige Ziele nochmal verschärft. Und das geht grundsätzlich in die richtige Richtung, aber wir sind wahnsinnig spät dran und deswegen ist so dringend jetzt Handeln gefordert.
Ihr Spezialgebiet ist ja die Energieversorgung. Werden wir doch mal ganz konkret. Bei der Flut im Ahrtal wurde deutlich, wenn sowas kommt, dann steht hinterher nichts mehr. Welche Lehren kann und sollte man daraus ziehen?
Ja, ich denke, wir müssen zwei Lehren daraus ziehen. Das eine ist, dass wir uns noch besser vorbereiten, dass solche extremen Klimaereignisse häufiger und auch intensiver auftreten, uns einerseits anpassen darauf, also auch sich vorbereiten durch Bauplanung, durch Architektur, durch Deichbau. All diese Dinge muss man sehr viel stärker berücksichtigen und auch alles dafür tun, damit eben die extremen Schäden nicht auftreten. Und das Zweite ist, dass wir aber auch gleichzeitig alles dafür tun, die Emissionen im eigenen Land senken zu lassen. Wir sind nun mal auch ein Land mit hohen Treibhausgasemissionen schon immer gewesen durch unseren hohen Anteil von Kohleverstromung und haben wir eine besondere auch Verantwortung zu handeln. Der Kohleausstieg muss schneller kommen, die erneuerbaren Energien müssen schneller ausgebaut werden, damit gerade wir mitten in Europa auch schneller die Emissionen senken.
Ja, Sie haben die Energiewende angesprochen. Ein Problem dabei, nicht nur der Mensch steuert, sondern eben auch Wetter und Klima bestimmen, wann es zum Beispiel wie viel Strom geben wird. Flaute in der Nordsee kann da zum Problem für die süddeutsche Industrie werden. Wie kann man diese Abhängigkeiten reduzieren?
Ja, indem man zwei Dinge tut. Das eine ist, dass man erneuerbare Energien überall ausbaut, auch im Süden. Und zwar alle erneuerbare Energien sind Teamplayer, also Wind und Sonne und alle anderen im Zusammenspiel funktionieren gut und sichern auch die Versorgung. Das zweite ist, das haben wir auch bei dem Extremwetterkongress gesehen, dass die Digitalisierung, die Daten auch der Wettervorhersage mittlerweile so gut sind, dass man sich auf diese Schwankungen gut einstellen kann. Aber wichtig ist hier in der Tat, dass man mehr Digitalisierung umsetzt, dass man auch Flexibilität im System durch eine sehr systemische Lastversorgung auch sicherstellt, Energie- und Lastversorgung. Das geht nur mittels guter Daten und Digitalisierung und da muss deutlich nachgebessert werden.
Jetzt haben Sie das Gas auch schon angesprochen. Das gilt als Mittel der Wahl, um zur Not einzuspringen. Nun ist Gas aber erstens nicht klimaneutral, zweitens wird es gerade immer teurer. Wie kann und sollte das in Zukunft laufen? Wie könnte Gas ersetzt werden?
Ja, durch auch erneuerbare Energien. Unsere Studien zeigen nicht nur unsere, auch andere, dass eine Vollversorgung mit erneuerbaren Energien möglich ist. Aber das bedeutet, dass wir viel mehr erneuerbare Energien ausbauen müssen. Und zwar alle von ihnen und auch überall, wo möglich. Solarenergie auf alle Dächer und mehr Speicher auch in der Zukunft, damit wir die Versorgungssicherheit sicherstellen. Bei den Gebäuden, wo ja viel Gas noch genutzt wird, geht es um das Energiesparen. Und da auch die Kombination von erneuerbaren Energien und auch Wärmepumpen, also der Ökostrom, den man auch in Gebäuden nutzt. Und bei der Industrie, da wird ja auch noch viel Gas genutzt. Da muss man auch umstellen in Richtung erneuerbare Energien, Biomasse beispielsweise oder Hochtemperatur-Wärmepumpen. Die Technologien sind alle da, aber man muss jetzt auch dann die Hebel so umstellen, dass man wirklich in Richtung erneuerbare Energien kommt.
Jetzt haben Sie schon ganz, ganz viel angesprochen, was nötig sein wird. Übermorgen ist Bundestagswahl. Die Koalitionsverhandlungen könnten schwierig werden, aber irgendwann werden wir ja eine neue Regierung haben. Egal wie die aussieht, was ist Ihrer Meinung nach das erste Energieproblem, um das die neue Regierung sich kümmern muss? Jetzt quasi nur mal eins.
Eins, ja. Das Allerwichtigste ist der ganz schnelle Ausbau von erneuerbaren Energien. Und zwar eine Verdreifachung des Tempos. Da müssen einige Rahmenbedingungen auf Turbo gestellt werden. Das wissen auch alle Parteien. Die wissen, was gemacht werden muss. Ich bin mir ziemlich sicher, egal welche Konstellation, das müssen sie wirklich machen.
Professor Claudia Kempfert, Energieexpertin des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung im SWR-Tagesgespräch, das wir vor der Sendung aufgezeichnet haben. Sie meint, die Parteien wüssten schon, was nach der Wahl zu tun ist. Wissen allein nützt aber nichts. Entscheidend wird sein, ob der Wille und die Kraft dafür auch da sind. Zweifel daran haben nicht nur die Aktivisten von Fridays for Future. Sie äußern sie aber am lautesten. Heute wieder mit einem globalen Klimaprotest. Im Südwesten waren Zehntausende auf den Straßen. Der Schwerpunkt lag aber in Berlin. Und darf wohl durchaus auch als direkt mit der Bundestagswahl verknüpft gelten. Aus Berlin berichtet Nico Hecht.
Laut, lebendig und kämpferisch hat die Fridays for Future Bewegung in Berlin demonstriert. Auf dem Kundgebungsplatz direkt vor dem Reichstag war schnell nicht mehr genug Platz für alle Protestierende, vor allem Schüler und junge Menschen, die ihre Forderungen hier direkt ins Regierungsviertel getragen haben. Raus aus der Kohle, Klima retten stand hier auf vielen Plakaten, auch auf dem der 16-jährigen Mila aus Berlin. Sie war schnell überzeugt, das wird groß hier heute, auch weil Greta Thunberg sich angekündigt hatte, die Ikone und Initiatorin der weltweiten Bewegung.
Ich bewundere sie als Person sehr, auch einfach, wie sie angefangen hat und was daraus geworden ist. Ich bin auch heute für die Schülerzeitung hier, das heißt, es ist natürlich auch noch mal was Besonderes, so wenn sie dann da ist. Und ich freue mich auf jeden Fall sehr und auch dadurch, dass wir so früh da sind, sind wir jetzt relativ weit vorne an der Bühne. Das heißt, wir haben da wahrscheinlich auch einen guten Blick und können sie gut verstehen und ich freue mich schon sehr darauf. Ja.
Greta Thunberg ist dann mit den Demonstrierenden zuerst auf den Umzug durch das Regierungsviertel gegangen, um danach dann auch vor dem Reichstag zu reden. Darauf hatten hier viele lange gewartet. Dementsprechend war das ein auch emotionaler Höhepunkt des Klimastreiks in Berlin, als sie dann endlich auf die Bühne kam.
It's been a long time since I've seen so many people. Wow.
Sie war sichtbar selber beeindruckt, wie viele wirklich zu diesem Klimastreik gekommen waren.
It's been a really turbulent last year and a half.
Die Schwedin erinnerte daran, wie deutlich diese zwei vergangenen Pandemiejahre gezeigt hätten, wie verwundbar wir und auch das Klima sind. Und noch immer gäbe es auch keine Partei, nirgends, die genug dagegen tue. Das empfinden viele der Demonstrierenden hier ähnlich, erst recht in den letzten Wochen, sagte Fridays for Future-Sprecherin Carla Remzma.
Gerade in diesem Wahlkampf, der so bestimmt war von zwar Bekenntnissen zum Klimaschutz, gleichzeitig aber einem skandalösen Versagen der Parteien in der Klimapolitik, keiner hat ein 1,5-Grad-konformes Wahlprogramm.
Genau das aber sei dringend notwendig und deswegen, so Remzma, müsse viel konsequenter agiert werden.
Wir müssen in Deutschland weit vor 2045, wie der aktuelle Stand der Bundesregierung, klimaneutral werden, spätestens 2035. Das heißt, wir müssen früher raus aus der Kohle, die Erneuerbaren massiv ausbauen. Wir müssen aufhören, Steuererleichterungen für Kohle, Öl und Gas zu machen und da direkt mit Steuergeldern die Klimakrise anzuheizen.
Nötig sei also eine radikale Klimapolitikwende. Das sei das Zeichen, das die Fridays for Future hier so kurz vor der Bundestagswahl setzen.
Ja, und so viel zum Klima für heute. Kurz vor der Bundestagswahl hat es nun einen Hackerangriff auf das Statistische Bundesamt in Wiesbaden gegeben. Das Pikante daran, dort ist auch der Bundeswahlleiter und die Technik für die Bundestagswahl angesiedelt. Das Bundesinnenministerium in Berlin gab am Vormittag aber Entwarnung. Wörtlich heißt es, es liege keine Gefahrenlage vor. Aus Berlin berichtet Annika Richter.
Wer für den Hackerangriff auf den Server des Statistischen Bundesamtes verantwortlich ist, ist noch nicht bekannt. Das sei Gegenstand der laufenden Prüfung, hieß es aus dem Bundesinnenministerium. Das Bundesamt für Sicherheits- und Informationstechnik untersuche den Fall. Bislang gäbe es aber keine Hinweise darauf, dass es zu einer Manipulation oder einem Abgriff von Daten gekommen sei, hieß es aus dem Bundesinnenministerium weiter. Entwarnung gab es auch im Hinblick auf eine mögliche Gefahrenlage im Zusammenhang mit der Bundestagswahl. Georg Thiel, Chef des Statistischen Bundesamtes, ist auch der Bundeswahlleiter. Der von dem Cyberangriff betroffene Server gehöre aber zur Technik des Zensus, also der Erhebung von Bevölkerungsdaten in Deutschland. Der sei vom Wahlserver komplett abgekoppelt. Es drohe keine Gefahr für die Bundestagswahl. Der Angriff sei schnell erkannt worden und das zeige, dass die Sicherheitssysteme funktionierten, sagte ein Sprecher des Bundeswahlleiters. Er erklärte weiter, die internen Wahlserver für die Ermittlung des Wahlergebnisses und das Internetangebot des Bundeswahlleiters würden in separaten Netzen betrieben.
Aber egal, was das Innenministerium, das Bundesamt für die Sicherheit in der Informationstechnik oder der Bundeswahlleiter nun sagen, die Meldung wird Wasser auf die Mühlen derjenigen sein, die allenthalben von Wahlbetrug raunen oder darüber posten. Kampagnen mit Unwahrheiten oder Halbwahrheiten sind vor dieser Bundestagswahl besonders häufig. Fabian Janssen über den Mythos Wahlbetrug.
Macht keine Briefwahl, denn die Briefwahlen sind nicht sicher.
So ist Wahlbetrug in Deutschland möglich.
Der Postkasten ist keine Wahlurne. Sicher ist, wenn man am 26. wählen geht, da kann man wirklich frei und ungehindert wählen.
Die Briefwahl ist anfälliger für Manipulationen.
Stark emotionalisierte Botschaften, wie die gerade gehörten. Zur möglichen Wahlfälschung, zu angeblichen Gefahren der Briefwahl. Auf Wahlveranstaltungen und vor allem online in sozialen Netzwerken. Fabian Klinker vom Institut für Demokratie und Zivilgesellschaft hat festgestellt, dass es im Wahljahr 2021 eine besondere Häufigkeit angenommen hat.
Seit Anfang des Jahres haben wir insgesamt knapp 27.000 Posts und Reposts, wie sie auf Twitter, Facebook und Instagram zu finden sind, zu dem Thema feststellen können. Das Thema, kann man sagen, hat in diesem Jahr recht stark an Fahrt aufgenommen und das Narrativ des Wahlbetrugs wird von unterschiedlichen AkteurInnen aus dem rechten Spektrum aufgegriffen.
Mehr als 16 Millionen Personen sind so schon mit diesen Posts erreicht worden. Gemeinsam mit Una Titz vom Projekt D-Hate der Amadeo-Antonio-Stiftung analysieren die beiden die Strategie hinter diesen Kampagnen. Titz sieht besonders, dass diese Erzählungen auch in andere Milieus überschwappen.
QuerdenkerInnen-Milieu haben wir es sehr oft mit Narrativen zu tun, dass Corona als Vorwand genutzt wird, um die WählerInnen davor abzuhalten, in die Lokale zu gehen. Ein weiteres Narrativ wäre, Ungeimpfte dürfen nicht wählen.
Das stimmt natürlich einfach nicht. Jeder darf normal wählen gehen. Klinker sieht darin,
das birgt aus meiner Sicht auch ein erhebliches antidemokratisches Potenzial sozusagen.
Einen vorläufigen Höhepunkt solcher Kampagnen sieht Klinker bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt Anfang Juni mit mehr als 9.000 Posts und kurz vor Beginn des ersten Triels zur Bundestagswahl mit mehr als 2.500 Posts. So sollen diese Gedanken Stück für Stück salonfähig gemacht werden, sagt Klinker, und so demokratische Prozesse untergraben. Auch für die Wahl erwarten Titz und Klinker eine neue Welle solcher Posts.
Für die Wahl jetzt am Wochenende erwarten wir auch, dass diese Betrugsvorwürfe in noch größerem Umfang auftreten. Insbesondere bei dem ja erwartbar hohen Anteil von BriefwählerInnen dieses Jahr. Und außerdem ist das Ausmaß, denke ich, auch sehr maßgeblich von dem Ergebnis dann tatsächlich der AfD abhängig, weil diese Wahlbetrugsvorwürfe ja, wie wir das auch schon in Sachsen-Anhalt beobachten können, häufig als Rechtfertigungsnarrativ für den Wahlmisserfolg beispielsweise dienen können.
Passend dazu auch die Meldung aus Brüssel heute. Die EU macht Russland für eine Reihe von Hackerangriffen verantwortlich. Betroffen seien Abgeordnete, Regierungsbeamte, Politiker und Vertreter der Presse und Zivilgesellschaft. EU-Chefdiplomat Borrell hat eine entsprechende Erklärung im Namen aller 27 Mitgliedstaaten veröffentlicht. Diese so wörtlich bösartigen und inakzeptablen Aktivitäten müssten sofort eingestellt werden, fordert er. Russland weist die Vorwürfe zurück. Es gebe keine Beweise dafür. Viele Wähler haben sich 2 Tage vor der Bundestagswahl schon entschieden. Viele per Briefwahl sogar schon ihr Kreuz gemacht. Für sie ist nun vor allem die Frage der Koalitionsverhandlungen interessant und darauf gehen die Parteien auch ein. Schließlich lässt sich auch damit nochmal gut Wahlkampf machen für die, die noch unentschlossen sind. Und davon soll es ja auch noch eine ganze Menge geben. Knut Bauer über die Farbenwünsche der Parteien in Baden-Württemberg.
Von der GroKo redet fast keiner mehr, bis auf Hans-Ulrich Rühlke. Der FDP-Fraktionschef im baden-württembergischen Landtag hält nach der Ära Merkel eine große Koalition unter Führung eines SPD-Kanzlers Scholz durchaus für denkbar.
Wenn es rechnerisch möglich ist, kann ich mir auch vorstellen, eine rote GroKo. Aus den Erfahrungen von Baden-Württemberg heraus macht die CDU alles, wenn sie nur mitregieren darf.
Keinesfalls, erwidert Manuel Hagel, ehemaliger Generalsekretär der CDU in Baden-Württemberg und jetzt ihr Fraktionsvorsitzender.
Halte ich für ausgeschlossen.
Weil es nach 4 Jahren großer Koalition offenbar nicht mehr viele Gemeinsamkeiten zwischen Union und Sozialdemokraten gibt. Viel lieber, als sich auf eine Wunschkoalition festzulegen,
beantwortet diese Frage ja vor Wahlen nicht,
warnt Hagel vor einem rot-grün-roten Bündnis im Bund.
Eine SPD-geführte Bundesregierung, glaube ich, wird ihren Trend im Linksrutsch bei der Regierungsbildung fortsetzen, deshalb auch rot-rot-grün machen.
Dazu müssten allerdings die Grünen mitmachen, was Andreas Schwarz, der Fraktionsvorsitzende der Grünen im baden-württembergischen Landtag, wiederum für unwahrscheinlich hält.
Unsere Spitzenkandidatin Annalena Baerbock hat auch die Schwierigkeiten, die bei einer Koalition mit der Linkspartei, Stichwort Außen- und Sicherheitspolitik, bestehen, ausführlich dargestellt. Da teile ich ihre Meinung.
Und welche Koalition präferiert die Grünen-Spitze in Baden-Württemberg? Schwarz will sich nicht festlegen.
Abgerechnet wird am Schluss.
Auch der SPD-Landes- und Fraktionsvorsitzende Andreas Stoch lässt sich ungern in die Koalitionskarten gucken. Ein Bündnis mit der CDU kann sich Baden-Württembergs oberster Sozialdemokrat allerdings beim besten Willen nicht mehr vorstellen.
Bei vielen wichtigen Themen ist die CDU limitiert, was die Bereitschaft zum politischen Handeln angeht. Unser Ziel ist es, eine Regierung ohne CDU-CSU.
Also möglicherweise eine Ampel aus SPD, Grünen und FDP? Stoch weicht aus.
Das ist ja auch so spannend, dass ganz viele ganz viel über Koalitionen reden, vor allem die politischen Mitbewerber und die SPD das am allerwenigsten tut.
So viel Zurückhaltung will sich FDP-Vormann Hans-Ulrich Rühlke nicht auferlegen. Er spricht sich offen für eine Koalition aus CDU, SPD und FDP aus, obwohl er in Baden-Württemberg vergeblich für eine Ampel unter grünen Ministerpräsident Kretschmann geworben hatte.
Meine Präferenz wäre eine Deutschlandkoalition. Da bräuchte man die Grünen nicht.
Mit denen Sie so gern regiert hätten in Baden-Württemberg.
Leute wie Winfried Kretschmann zum Beispiel unterscheiden sich schon von Leuten wie ein Hofreiter. Und deshalb ist der Weg in eine Ampel im Bund deutlich weiter, als er nach meiner Einschätzung in Baden-Württemberg gewesen wäre.
Eine Ampelkoalition in Baden-Württemberg nicht zustande gekommen. In Rheinland-Pfalz ist sie dagegen schon in die zweite Legislatur gegangen und zeigt, manches, was erst unmöglich erscheint, kann dann doch funktionieren, wie Petra Wagner aus unserer Landespolitikredaktion in Mainz berichtet.
Als 2016 die erste Ampelkoalition an den Start ging, betrat die Landesregierung in Rheinland-Pfalz politisches Neuland. Und nicht wenige schlossen heimlich Wetten darauf ab, dass das Dreierbündnis aus SPD, FDP und Grünen keine 5 Jahre überstehen würde. In Deutschland gab es bis dahin ohnehin nur 2 Ampelkoalitionen. In Brandenburg gleich nach der Wiedervereinigung und im norddeutschen Stadtstaat Bremen ebenfalls in den frühen 1990er Jahren. Beide Bündnisse scheiterten vor Ablauf der Legislatur. Periode. In Rheinland-Pfalz hingegen regierte die Koalition recht geräuschlos und nach der ersten Halbzeit 2018 präsentierten sich die 3 Koalitionspartner äußerst harmonisch. Man habe es den Zweiflern gezeigt, sagte Ministerpräsidentin Dreyer damals, nicht ohne Stolz.
Zu Beginn hat sich ja so mancher etwas argwöhnisch geäußert über die Ampelkoalition und die neue Konstellation in der Landesregierung. Heute darf man sagen, dass 2,5 Jahre deutlich gezeigt haben, dass diese Regierung sehr zielstrebig und vor allem auch an einer breiten Repräsentanz der Bevölkerung orientiert, mit sehr viel Erfolg arbeitet und gerne miteinander arbeitet.
Die Harmonie funktioniert vor allem, weil alle im Dreierbündnis sich sozusagen ihrer Kernkompetenz widmen können. Die SPD kümmert sich um soziale Themen und die Bildung, die FDP um Wirtschaft und Verkehr und die Grünen um Umweltthemen und Klimaschutz. Der damalige FDP-Wirtschaftsminister Volker Wissing formulierte es 2018 so.
Wir regieren konstruktiv, effizient und wir
verlieren uns nicht in überflüssigen Auseinandersetzungen.
Auch die ehemalige Umweltministerin Höfgen war voller Lob.
Was ich sehr angenehm finde, ist, dass wir in der Lage sind, uns zuzuhören und die Argumente dann auch zählen. Also nicht irgendwie eine vorgefasste Meinung und da sage ich auf jeden Fall Nein zu, sondern wir tauschen uns ernsthaft aus.
Die CDU-Opposition kann diese Euphorie erwartungsgemäß bis heute nicht teilen. CDU-Fraktionschef Christian Baldauf.
Das ist eine Politik des kleinsten gemeinsamen Nenners, nämlich des Koalitionsfriedens.
Doch in Umfragen kommt die Ampel gut weg. Vor der Wahl im März dieses Jahres waren fast mehr als die Hälfte der Befragten zufrieden oder sehr zufrieden mit der Arbeit der Landesregierung, auch mit deren Corona-Krisenmanagement. Und so war es keine Überraschung, dass die Ampelkoalition nach der Wahl fortgesetzt wurde.
Unmögliches wird möglich, wenn man denn will. Sicher ist das im Bund und jedem Bundesland unterschiedlich und manches mag auch an den beteiligten Personen liegen, aber das wenn man denn will, das gilt sicher für viele Farbkombinationen. Die WHO empfiehlt erstmals ein Medikament als Vorbeugung gegen eine schwere Covid-19-Erkrankung bei infizierten Risikopatienten. Sie verweist auf Studien, wonach die Antikörperkombination aus zwei Medikamenten die Überlebenschancen verbessern kann. In Deutschland wird diese Antikörperkombination bereits in speziellen Fällen für Corona-Patienten eingesetzt. Darüber habe ich mit David Beck aus der SWR-Wissenschaftsredaktion gesprochen. Ihn gefragt, wenn die WHO das Medikament jetzt empfiehlt, was genau das denn dann heißt.
Also grundsätzlich heißt es erstmal, dass das Medikament funktioniert. Es ist eins der wenigen Medikamente, das tatsächlich eine deutliche Wirkung gegen eine Covid-Erkrankung zeigt. Am wirksamsten ist es dann bei Patienten, die schon infiziert sind und ein hohes Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf haben. Man muss es dann aber geben, bevor die Krankheit zu schwer wird, weil ansonsten kann es das Ganze nochmal verstärken. Aber eigentlich bedeutet diese WHO-Empfehlung für uns hier relativ wenig. Zum einen, Sie haben schon gesagt, das Medikament wird hier schon verabreicht. Es ist noch nicht zugelassen, deswegen wird es nur in Unikliniken eingesetzt. Zum anderen sind diese WHO-Empfehlungen aber eher für Hilfsorganisationen und für Länder, die keine eigenen Risikobewertungen von Medikamenten durchführen können. Bei uns wird sowas vom Paul-Ehrlich-Institut eher aber von der Europäischen Arzneimittelagentur EMA gemacht. Und die EMA ist auch an diesem Medikament schon dran. Zugelassen ist es aber, wie gesagt, noch nicht.
Jetzt sind wir bei der Medikamentenforschung. Wie sieht's da mit der Entwicklung weiterer Medikamente aus? Gibt es Hoffnung, dass die Forschung in nächster Zeit Fortschritte macht?
Eher nicht. Also Fortschritte ja, aber wahrscheinlich keine sehr großen. Es ist sehr schwer, Medikamente zu entwickeln, die direkt gegen Viren wirken. Das ist auch bei anderen Viren so, zum Beispiel bei der Grippe. Da gibt's relativ wenig wirksame antivirale Medikamente. Deswegen wurden gegen das Coronavirus zunächst auch viele Medikamente gegen andere Viruserkrankungen getestet. Manche Namen kennt man vielleicht noch aus dem letzten Jahr. Da gingen die ziemlich durch die Medien. Hydroxychloroquin zum Beispiel oder Remdesivir. Da hat sich aber relativ schnell herausgestellt, dass sie nicht wirklich wirken. Ein weiteres Medikament aus dieser Reihe ist Ivermectin. Das ist eigentlich ein Entwurmungsmittel. Das machte letztens in den USA Schlagzeilen, obwohl keine Studie einen Nutzen bei einer Covid-Erkrankung erkennen konnte, verbreitete sich vor allem unter Impfskeptikern der Mythos, dass es sehr wirksam sei. Daraufhin stieg der Verkauf von Ivermectin in den USA sprunghaft an. Kurioserweise vor allem die eigentlich für Pferde gedachte Variante, die rezeptfrei zu erhalten ist. Das ging dann sogar so weit, dass sich die dortige Arzneimittelbehörde FDA gezwungen sah zu tweeten, sinngemäß, ihr seid keine Pferde, hört auf damit.
Jetzt haben Sie die Impfskeptiker schon angesprochen. Der beste Schutz, um Corona gar nicht erst zu bekommen, ist ja die Impfung. Impfskeptiker wollen die nicht. Können die sich darauf verlassen, dass mit Hilfe von Medikamenten die Krankheit dann für sie trotzdem noch gut ausgeht?
Also tatsächlich sind Impfungen auf jeden Fall die viel effektivere Methode, das Virus einzudämmen. Aber selbst wenn wir es schaffen würden, alle zu überreden, auch die Skeptiker, sich impfen zu lassen, dann gäbe es immer noch Menschen, die sich infizieren und einen schweren Verlauf durchmachen, weil die Impfstoffe nicht zu 100% schützen. Und diese Menschen müssen natürlich auch so gut wie möglich behandelt werden, bestenfalls irgendwann mit einem Medikament, das direkt gegen das Virus wirkt. Also wir müssen da schon am Ball bleiben. Das Coronavirus geht auch nicht mehr weg. Wir müssen lernen, damit zu leben. Mit den Impfungen wird jetzt nach und nach wieder eine Normalität einkehren können, aber wissenschaftlich wird uns das noch Jahrzehnte beschäftigen und dazu gehört dann eben auch die Entwicklung von Medikamenten.
Aber das Medikament jetzt und das, was absehbar ist, sind noch kein Ausweg, es bleibt bei der Impfung.
Genau, so sieht's aus.